Sag was.
Das ist eine Sprechprobe, um zu schauen, wie laut oder leise wir sind, ob's halt.
Passt. Starten wir.
Jo.
Wir haben ja bekanntlich überall in der Welt das Problem der Kunsterziehung. Also instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein Mensch nicht lebensfähig ist ohne Kunst. Dass also ein Mensch ohne eine künstlerische Erziehung wahrscheinlich verdorben würde, dass er in 2000 Jahren ohne Kunst wahrscheinlich kein Gehirn mehr haben würde.
Herzlich willkommen zu Kunst in Wien. Ich bin Daniel.
Und ich bin Julia. Wir sind keine KunstexpertInnen, aber wir recherchieren zu spannenden KünstlerInnen, die gerade in Wien zu sehen sind. Und egal, ob ihr die Ausstellung besuchen wollt oder auch nicht, hört mal rein in unseren Podcast. Wir hoffen, dass ihr euch trotzdem was mitnehmen könnt.
Ja, Julia, und diesmal warst ja wieder du dran, hier eine Künstlerin oder einen Künstler mitzunehmen. Wen hast du uns denn heute mitgebracht?
Also ich habe gedacht, es wird Zeit für die bedeutendste österreichische Künstlerin der Gegenwart, Wally Export.
Sehr gut.
Ja, finde ich auch.
Wieso Wally Export?
Das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Wir waren vor kurzem ja in Krakau, wie du dich erinnern kannst, und im Museum der Gegenwartskunst in Krakau, vielleicht hatte ich keinen guten Tag für einen Museumsbesuch, ist sie mir als einzige total positiv in Erinnerung geblieben. In diesem Raum, der sich Wally Export gewidmet hat, da war ich gebannt und wollte unbedingt mehr über sie erfahren. Bin da drauf gekommen, dass es ja in Wien eine große Ausstellung gerade gibt. Also muss man offensichtlich erst ins Ausland fahren, um sich wieder mal mit Künstlerinnen zu befassen, die hierzulande sehr wichtig sind. Das passt ja auch ganz gut.
Wieder mal typisch. Und eben, es gibt den von dir angesprochenen zweiten Grund. Bis 1. Oktober zeigt die Albertina eine große Wally-Export-Retrospektive.
Genau. Ja, Daniel, du hast ja auch recherchiert. Was kannst du denn sagen über Wally-Export?
Also, in ihrem Reisepass steht ja Waltraud Stockinger. Sie hieß in erster Ehe mal Höllinger und wurde als Waltraud Lehner 1940 in Linz geboren. Klarerweise, die meisten kennen sie als Wally Export und viele kennen natürlich dieses sehr ikonische Bild, das wir hier jetzt auch als Bild für unsere Folge im Podcast verwenden. Das ist diese Zigarettenpackung, die sie in die Linse hält. Und dieses Originalfoto ist ja ausgestellt im Museum of Modern Art in New York und ist ja auch Teil einer Performance, über die du uns vielleicht ein bisschen was sagen kannst.
Genau, das war das Foto von Gertraud Wolfschwenger, die hat das gemacht. Und es geht kurz gesagt darum, dass Wally Export zu einem Akt der Selbstbehauptung die Zigarettenmarke Smart umwandelt und quasi zu ihrer eigenen macht, indem sie als Marke ihren Vornamen wählt und als Logo ein Foto ihres Gesichtes und das auch so in die Kamera hält, sehr männlich konnotiert und sehr sich selbst behauptend.
Wally Export sagt ja, der Name Export, den hatte sie vorher schon. Sie wollte sozusagen ihre Gedanken in die Welt exportieren. Angeblich ist sie dann tatsächlich zu diesem Foto, das ja auch hier als Kunstaktion inszeniert wurde, gekommen, weil sie selbst Smart Export geraucht hat. Die Jüngeren wissen das vielleicht nicht mehr. Ich habe die auch geraucht am Schulhof. Das war eine Zigarettenmarke der Austria Tabak damals.
Ah, und du hast Smart geraucht. Ich habe A3 geraucht, geklaut von einem Freund meines Vaters. Ah, das darfst du eigentlich nie wissen. Also, aber mein Vater hört eh nicht zu, von dem her.
Da schneiden wir jetzt nicht raus.
Nein, das lassen wir drinnen.
Und sie wollte eben ihre Ideen dann, glaube ich, auch in die Welt exportieren, was ihr gelungen ist. Und hat dann bei dieser Aktion einfach ihren Namen drüber gepickt, über das Zigarettenpackerl.
Wahrscheinlich auch leichter mit einem Namen wie Wally Export so etwas zu machen, was sie dann später gemacht hat, worauf wir noch zu sprechen kommen, als unter, wie hieß sie nochmal, Waltraud Höllinger.
Ja, oder Waltraud Lehner.
Oder Lehner, genau.
Absolut. Ich glaube auch, dass das wichtig war hier, dass das Pseudonym ihr auch einfach hilft, diese Kunst zu machen.
Einen Schutz gibt auch.
Einen Schutz gibt, ja. Du sagst das absolut richtig, genau.
Also das gibt natürlich einen Schutz durch Maskerade auch und vielleicht kann man von einer Erweiterung von Identitäten auch sprechen, wenn sie sich hier so inszeniert als männlich konnotiert, wenn sie hier raucht und das ist ja gesellschaftlich gesehen auch so ein Akt der Selbstermächtigung. Ich glaube, so wollte sie gesehen werden.
Man muss ja dazu sagen, sie wuchs in einfachen, aber sehr konservativen Verhältnissen auf. Sie war eine Klosterschülerin, wurde dann mit 18 schwanger, hat dann geheiratet, sich dann gleich wieder getrennt. Das war ja alles eine Zeit, wo so alles umgebrochen ist. Ne?
War sie eigentlich Alleinerzieherin?
Sie hat, ihre Familie hat sie da, glaube ich, sehr unterstützt und sich weitreichend um das junge Kind gekümmert, sodass sie dann eben auch von Linz nach Wien umziehen konnte, dort nämlich nicht Kunst studiert hat, sondern eine Textilfachschule besuchte. Und aber in dieser Zeit, in diesen späten 1960er Jahren, wo es ja auch darum ging, hier eine neue Gesellschaft zu bauen, sich endlich von diesen Nazi-Strukturen zu lösen, sie als junge, neugierige Frau schnell auch Kontakt mit dem Wiener Aktionismus und den Protagonisten des Wiener Aktionismus knüpfte.
Ja, da reiht sie sich natürlich auch ein in die Runde der Wiener AktionistInnen. Einer davon war Peter Weibel, mit dem sie dann auch zusammen war. Vorher war sie mit Hundertwasser liiert und hat den dann verlassen, um mit Peter Weibel zusammen zu sein und Aktionskunst zu machen.
Ja, aber da muss ich gleich mal zwischengrätschen. Das Binnen-I bei den Wiener AktionistInnen ist hier jetzt, glaube ich, nicht angebracht. Das waren ja eh alles Männer.
Das stimmt so nicht ganz. Es waren nicht nur Männer, aber vor allem waren es wieder mal die Bekannten, die Männer. Also ein typisches Problem in unserer Gesellschaft, bis heute vielleicht sogar.
Ja, du hast aber den Peter Weibel jetzt angesprochen und ich glaube, du wolltest auf eine gemeinsame Aktion der beiden hinaus, so nehme ich mal an.
Stimmt, aus den 68ern nämlich, unter dem Arbeitstitel Aus der Mappe der Hundigkeit hat sie Peter Weibel als Hund über die Kärntnerstraße geführt, also an der Leine. Sehr provokant, wie soll ich sagen, aufsehenerregend und glaube, darstellen wollte sie die Umkehr der Herrschaft zwischen Mann und Frau. Mhm. Also hier auch wieder auch Rollenklischees thematisieren und eine Absage an diese Klischees oder eine Umkehr dieser Klischees.
Für mich ist ja das so wirklich auch ein ganz gutes Beispiel, wie diese Kunst von Wally Expert funktioniert. Ne? Also diese Aktionskunst, dass sie halt einfach voll in die Öffentlichkeit geht, auch dort so diese größtmögliche Wirkung einfach entfalten kann und immer spielt mit der Reaktion, ja. mit dem Schockieren des Publikums. Mhm. Wie hast du da eine Ahnung, wie war das damals, diese die Resonanz des Publikums?
Ja, du hast natürlich absolut recht. Das ist die größtmögliche Provokation und natürlich die Wirkung, die sie dadurch erzielt. Aber ich denke, in dem Fall lassen wir sie das selbst erklären, wie das bei ihrem Publikum angekommen ist.
Die Reaktionen waren perfekt. Ja, die Leute haben gelacht, haben gesagt, aha, was ist das? Haben geschaut und ich bin dann mit Peter Weibel in die Galerie St. Stephan gegangen. Da war eine Eröffnung. Und wir kommen rein, was wirklich sehr brav, man muss ihn wirklich loben, ja, man muss ihn wirklich loben. Und da kommt eine junge Besucherin auf ihn zu und hat so ein Papier in der Hand und knüllt es so zusammen ganz fest und sagt, na schau, da habe ich was und da habe ich was. Habe ich zu dieser jungen Frau gesagt, das ist der Peter, das ist kein Hund, das ist der Peter Weibel und er frisst kein Papier.
Super.
Das war jetzt sehr lustig. Übrigens ein Ausschnitt aus der ORF-TV-Serie Willkommen in Österreich aus dem Juni 2023. Mhm. Ja, Julia, das ist sozusagen die Kunst von Wally Expert auf den Punkt gebracht. Oder was hat denn die Frau so eigentlich so alles gemacht? Erzähl mal.
Also schon ein bisschen auf den Punkt gebracht auch, weil das ist so typisch für sie, Kunst als Widerstand gegen die gesellschaftliche Ordnung. Also all das hat sie sicher gemacht, aber in verschiedenen Formen und Ausführungen. Sehr viel Performances eben, Aktionskunst, aber auch Installationen, Objekte. Mit verschiedenen Medien hat sie gearbeitet, Fotografie, Film, Video, sehr experimentell auch. Aber auch vor allem theoretisch ist sie sehr spannend. Sie hat sehr viele Vorträge im In- und Ausland gehabt, diverse Professuren und sich auch mit sehr viel mit Theorie befasst. Dazu kommen wir vielleicht später noch.
Ja. Sie konnte ja nicht von ihrer Kunst leben und musste deswegen so viel Professuren und Vorträge annehmen, habe ich mal
gehört. Genau, das Problem hat sie heute nicht mehr. Aber das war so in ihren Anfängen. Ja. Sie ist natürlich auch sehr stark auf Widerstand gestoßen in unserem damals eher rückschrittlichen Land.
Ja, sie musste auch so im Ausland mal Erfolge feiern, dass man sie hier überhaupt mochte.
Richtig. Weil du gefragt hast, ob das so typisch auch für sie ist, also diese Hundigkeit, dieses Thema, was man noch dazu sagen muss, dass in all dem schon der Hauptfokus so ein bisschen auf dem Körper liegt, auch wieder in verschiedenen Ausformungen und Inszenierungen.
Sie hat ja oft so den weiblichen Körper auch thematisiert, ne? Diese Versachlichung oder wie kann man sagen, auch so ein bisschen mit Konsumkritik, sage ich mal, Herrschafts- und Konsumkritik auch so verwoben. Das finde ich sehr interessant auch in ihrer Kunst, dass da immer so eine politische Ebene drin ist, eine gesellschaftskritische, auch eine medienkritische Ebene, die, finde ich, sie wirklich auch zu so einer sehr interessanten Künstlerin macht.
Absolut.
Die hier sehr viel intellektuelle Arbeit eigentlich liefert. Ja.
Alles, was Repression betrifft in verschiedenen Medien, was Oppositionen betrifft, das binäre System der Welt, was sie immer aufmacht und in Frage stellt.
Ja, ein sehr bedeutendes und populäres Frühwerk, das man auch dokumentiert in der Albertina sieht, ist dieses Tap- und Tast-Kino. Die Valley Export hat da den Titel Expanded Cinema kreiert. Sie hat eine Performance gemacht, wo sie sich einfach eine Box vor den Oberkörper geschnallt hat. Und sie hat diese Box als Kinosaal bezeichnet und hat dann die Menschen dazu eingeladen, diesen Kinosaal zu betreten. Und zwar nicht jetzt da physisch, sondern mit ihren Händen, ihn zu ertasten. Ne? Das war so eine Referenz, weil sie meinte, der Busen sei ein zentrales Thema der Filmindustrie und sie hat ihren Körper hier jetzt eben selbst zum Medium gemacht. Und daraus entstand dann auch ein Film, der auch Interessantes zutage bringt, ja? Weil die Sache wurde zweimal aufgeführt, einmal in Wien, das war irgendeine Filmpremiere, und dann ein zweites Mal in München, nämlich auf offener Straße, also wo man Passanten angesprochen hat und sie aufforderte, dieses Tap- und Tast-Kino zu betreten.
Also die Betonung liegt hier wahrscheinlich auf Passanten, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass hier vor allem Männer angekrochen kamen, um
nein, nicht
Busen
nur
von Valley Exports zu betatschen.
Naja gut, man muss sich vorstellen, da gibt es natürlich in der Öffentlichkeit immer einen gewissen Charme. Ne? Also es waren schon Männer, aber es war bedacht, also die Aktion war so gedacht, dass sie auch eben diese Geschlechterrollen hier auflösen soll. Also es wurden auch Kinder und Frauen angesprochen. Ja? Mhm. Und sie hatten, glaube ich, 12 Sekunden Zeit, hier dieses Kino
zu
ertasten. Genau. Wie gesagt, wurde dann auch filmisch festgehalten. Und mich erinnert eben diese Münchner Aktion so sehr an Arbeiten von Marina Abramović, wo es auch um das um die Interaktion hier mit dem Publikum geht.
Und auch wieder so ein Akt der Selbstermächtigung, oder? Können wir das so sagen?
Ja, absolut, ja. Absolut.
Weil es was anderes ist, wenn du im Kinosaal sitzt und einen Film siehst, wo das Publikum keine Reaktion in dem Sinn zeigt oder anders zeigt, als im öffentlichen Raum, wo sie Valley Export in die Augen schauen müssen, wenn sie sie am Busen betatschen.
Ja genau, quasi. Das macht ja eigentlich für mich dann diese genau. Aktion
also
so
eigentlich
interessant.
Also eigentlich ein zutiefst feministischer Akt.
Ja, klar.
Ja, weil du vorhin von Marina Abramović gesprochen hast, die hat ja auch eine Aktion von Valley Export nachgespielt. Und zwar die Aktionshose Genitalpanik aus 68.
Das war 2005 im New Yorker Guggenheim Museum. Mhm. Und man muss dazu sagen, Marina Abramović ist vielleicht die bedeutendste Aktionskünstlerin weltweit. Mhm. Also so mit Valley Export. Sie ist ja, glaube ich, ein bisschen jünger als Valley Export. Und sicher eine große Ehre, wenn Abramović hier ein Werk zitiert.
Auf alle Fälle. Und dieses Werk, also das war eine feministische Performance, die später zu einer Fotoserie war, Im Rahmen dieser Performance war es so, dass Valley Export ein Kino in München betrat mit offener Hose. Also natürlich auch eine totale Irritation und wiederum eine selbstermächtigende Aktion, indem sie das Publikum natürlich total verwirrt hat. Später dann wurde das ein Jahr später in eine Fotoserie transformiert. Und zwar hat sie da noch ein Maschinengewehr in der Hand gehalten. Und dieses Maschinengewehr steht natürlich auch für den Phallus, für ein Symbol der Macht. Und mit dieser offenen Hose und dem Maschinengewehr dekonstruiert sie natürlich auch ein bestimmtes Frauenbild. Mhm. Und sagen wir so, sendet wahrscheinlich die Botschaft aus, dass Frauen über ihren eigenen Körper verfügen sollen und sich die Macht auch nehmen sollen.
Die Ausstellung in der Albertina legt ja auch einen Schwerpunkt auf das fotografische Werk. Welche Arbeiten sind dir diesbezüglich da eigentlich so irgendwie in Erinnerung geblieben?
Also ich glaube, was wichtig ist anzusprechen, sind die Körperkonfigurationen, eine größere Werkgruppe, die innerhalb von 10 Jahren entstanden ist, zwischen 72 und 82. Und die anfänglich zum Beispiel sehr stark sie in der Natur zeigen, also so Körper und Landschaft. Man könnte auch sagen, der Körper als Landschaft oder der Körper überhaupt im Raum. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei Valley Export, dass sie mit dem Körper im Raum auch sehr stark spielt, das sehr thematisiert, mit welchen Repressionen man als Mensch, vor allem als Frau, im Raum zu tun hat, wie man sich zu verhalten hat, in welche Rollen man gedrängt ist. Also immer so quasi die Frau in Opposition zu ihrer Umgebung.
Mhm. Die Bilder beschrieben, sie verwendet hier einfach ihren Körper und legt sich um Ecken.
Genau. Ja. Auch was Architektur betrifft, ist das sehr spannend, dieser Konnex. In späterer Phase tritt sie...
Sie besetzt diese Architektur, könnte
genau,
man sagen, oder?
Ja. Aber auch die Hilflosigkeit in einer von, also zeigt sie auch auf, in einer männlich strukturierten Welt wirkt sie auch, muss man auch sagen, oft sehr klein und sehr, also nicht nur, es ist nicht nur eine Selbstermächtigung, also so interpretiere ich das zumindest, sondern auch ein Eingezwängtsein in diesem System.
Ja.
Beispielsweise, das ist im Ausstellungskatalog auch sehr gut beschrieben, dass die 1976 entstandenen Fotografien stellen also sie selbst hinter der Kamera dar, wo sie mit einem Modell im Umfeld von Wiener Repräsentationsbauten arbeitet, darunter das Rathaus, und da zitiere ich jetzt: Diese Gebäude sind steinerne Materialisierungen sozialpolitischer Macht und repräsentieren auf einer zweiten Ebene patriarchale Strukturen, wie zum Beispiel ein von Männern gemachtes Gesetz. Zitat Ende. Und das ist natürlich dann auch, also es ist immer so doppeldeutig. Einerseits natürlich stellt sie sich hin in diese, in, also an diese Bauten, an diese Orte und besetzt sie auch, aber andererseits zeigt sie auch die Macht und Herrschaft damit auf. Und ich glaube, da werden wir jetzt nicht so stark drauf eingehen, aber weil wir vorhin gesagt haben, sie hat sich sehr auch mit der Theorie befasst. Mich erinnert das all da sehr stark an Biopolitik. Ich kann da empfehlen, Lektüre von Giorgio Agamben oder Michel Foucault, der sich ja auch mit Repression, Unterdrückung, Macht, Herrschaft befasst. Und in der Gender-Theorie, finde ich, ist sie eine absolute Vorreiterin. Was Judith Butler gesagt hat, hat Valley Export künstlerisch schon dargestellt, wo wir heute oft wieder zurückfallen, einen Schritt. Aber dieses Einteilen in Mann, Frau, das hat sie immer schon sehr stark hinterfragt und hat theoretisch zumindest künstlerische Vorarbeit geleistet, die sicherlich ihresgleichen sucht.
Ja, ich denke, dass das Export gesellschaftliche Rollenbilder hinterfragen wollte. Ja? So die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes in der Gesellschaft.
Genau, danke für die Spezifizierung.
Aber gerne. Aber eben das führte auch dazu, dass Valley Export auch selbst hinterfragt wurde.
Ja.
Und zwar vom, ich würde sagen, durchaus reaktionär geprägten österreichischen Boulevard.
Mhm.
Und da gab es in der Kronenzeitung in den 1980er Jahren den Richard Nimmerrichter, der hat unter dem Pseudonym Staberl so ein wenig aus der Seele des österreichischen Volksmunds geplappert oder er wollte sozusagen den Stammtisch irgendwie so nacherzählen, so kam es einem vor.
Die Jüngeren werden den Staberl jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr kennen.
Stimmt, ich glaube, sein Nachfolger in der Kronenzeitung heißt Chané. Und ich weiß nicht, für mich ist ja auch so irgendwie der Staberl vergleichbar mit diesem Kasperl da auf Servus TV. Ich glaube, das ist der Sendechef dort.
Du meinst den Ferdinand Wegscheider?
Ah ja, genau, den, ja. Ja, aber letztlich geht es immer um die gleichen. Da gibt es irgendwie so von Rechtspopulisten angetane Journalisten oder die sich halt als Journalisten bezeichnen, die sind ein wenig die Hatz gegen die Kultur vorantreiben.
Und ja, das da ist ja auch irgendwie lustig, oder? Opfer dieser Hatz,
ja,
naja, kann ich mir vorstellen.
Ich würde jetzt vielleicht mal aus seinem Text vorlesen, den Stabel in der Kronenzeitung geschrieben hat.
Super, ich bitte darum.
Also, der Herr Stabal, Richard Nimmerrichter, hat 1977 in der Kronenzeitung geschrieben unter dem Titel »Wo man Scheiße subventioniert«. Also er beginnt mit »Film und Kino habe ich normalerweise kaum zu tun. Als Privatmensch gehe ich alle 2, 3 Jahre einmal ins Kino.« Also er hat in Wahrheit keine Ahnung. Er beschreibt dann, dass seine LeserInnen auf diesen Film von Wally Export aufmerksam machten, der ihm ganz schrecklich sei, und er hat sich diesen Film dann doch angesehen und schreibt dann weiter: In dem epochalen österreichischen Filmkunstwerk Unsichtbare Gegner wird zum Beispiel geboten ein Herr, der gar kein Schauspieler ist, sondern nur ein seltsam bekannter Progressiver, pinkelt der Hauptstellerin mitten auf den Kopf. Und so geht es dann eben weiter. Und er kommt dann zum Schluss, ne, dass die Macherin dieses Films, der übrigens relativ erfolgreich war, Walkrad Höllinger ist, bekannt eben als Wally Export, und seine Kritik richtet sich natürlich an die österreichische Kultursubvention, und er schreibt dann im letzten Absatz: Doch alles das hat uns offensichtlich eminent fortschrittliches Unterrichtsministerium nicht davon abgehalten, gleich die Subventionsspritze in Tätigkeit zu setzen, auf das endlich einmal in Großaufnahme fortschrittliche österreichische Scheiße gefilmt werden könne.
Wow.
Ja?
Bis heute so eigentlich, oder? Die Personen,
ja, eben,
unterschiedlichen Couleurs, die sich über Kunst aufregen, die ihnen nicht passt. Wir kennen das ja schon und haben es auch in unserem Podcast schon besprochen.
Ja, vor allem, wenn da irgendwie öffentliche Gelder reinfließen. Ne? Also die sollen eher anständig verwendet werden. Und was ich sehr lustig finde, ist, dass die Kronenzeitung, also zuerst schreiben sie sowas und dann behaupten sie, na gut, dass der Erfolg des Films Unsichtbare Gegner ja nur aufgrund dieses Artikels geschehen sei. Ne? Und da gibt es dann eine recht interessante Entgegnung von Wally Export selbst, die eben dann darlegt, ne, dass die Kinobesucherzahlen schon vor diesem Stabal, vor dieser Stabal-Kolumne sehr beträchtlich waren und der Film eben, glaube ich, unabhängig von der Kronenzeitung hier auch ein Erfolg wurde.
Und vor allem, dass vieles an der Kritik gar nicht stimmen kann, weil die Inhalte auch falsch wiedergegeben werden oder im Film gar nicht gezeigt wurden, was ja auch super ist, oder?
Ja, großartig. Also es ist so ein inszenierter Skandal. Ne?
Also ich schaue mir keinen Film an, aber ich rede mal darüber.
Genau, weil alle drüber reden. Was dem Film letztendlich sicher auch nicht geschadet hat, denke ich.
Ne? Sicher nicht.
Hast du ihn eigentlich gesehen? Also ich nicht.
Nein, ich auch nicht.
Wir
schauen ihn heute an.
Wir werden es nachholen.
Aber letzten Endes gab es nicht nur dieses Wally-Export-Bashing. Sie wurde dann natürlich international immer größer und wichtiger. Oh, und ja, irgendwann gab es dann auch die Schlagzeile, dass endlich der OF Wally-Export auch für sich entdeckt hätte, für den sie dann auch gearbeitet hat.
Der Rotfunk-OF. Es gab wieder schlechte,
stimmt,
Presse in der Kronenzeitung vermutlich.
Genau. Ja, insgesamt hat sie natürlich viele Preise international, aber dann auch national eingeheimst. Einen wollte sie nicht annehmen, weil der war unter Schwarz-Blau 2010, den Kokoschka-Preis. Sie hat gesagt, sie nimmt ihn an, aber nur, wenn sie ihn nicht von FPÖ oder ÖVP-Regierungsmitgliedern überreicht bekommt.
Mhm. Also durchaus eine politische Künstlerin.
Ja, ein politisches Statement. Ja, ein sie war überhaupt Statement. Sehr politisch. Bereits sehr früh hat sie mit Donal oder Eva Kreisky, auch Christine Nöstlinger, in einem Beirat gearbeitet, der sexistische Werbung anprangerte, der Sexismusbeirat. Also auch so eine Vorstufe so zum heutigen Werberat, denke ich mal. Und da ging es ja nicht darum, dass sie eine Phase der sexuellen Prüderie einleiten wollte oder eine Kunstpolizei erschaffen wollte, sondern sie wollte einfach auf Sexismus im Alltag aufmerksam machen. Und überhaupt, das habe ich eh schon ein bisschen angesprochen, hat sie sehr früh auf Dinge aufmerksam gemacht. Über Gendertheorien haben wir ein bisschen gesprochen. Sie sagt 2010, gerade wenn man an Feminismus denke, hat man eher das Gefühl, dass man wieder von vorne anfangen muss.
Ja, was meinst du damit?
Ja, dass es natürlich zu sehr vielen Rückschritten kam in diesem Bereich. Und wenn man das bedenkt, was wir vorhin eben besprochen haben, mit wie sie sich wendet gegen diese soziale Rolle Mann, Frau, ich glaube, das ist leider immer noch nicht ganz selbstverständlich heute. Mhm. Und was mich so beeindruckend finde bezüglich ihrem Feminismus oder auch der Gender-Theorie in dem Fall, dass sie aktionistisch und künstlerisch den Körper so stark thematisiert, ein Frauenbild, das ein Selbstbild ist, das ja eigentlich von Männern geprägt wurde, aber nicht nur das Bild der Frau, sondern auch das Bild im öffentlichen Raum, der Architektur, der Macht überhaupt, wo quasi sich Macht ansammelt. Und ich glaube, das ist alles Valley-Export. Also nicht nur Körper, sondern auch der Raum, der männlich konnotiert ist, gegen den sie sich dann auch wendet und den dekonstruiert.
Sie dekonstruiert, genau, das Wort suchte ich gerade. Ja, und wer jetzt nach dem Gesagten ein ähnlich großer Wally-Export-Fan ist wie wir beide, hat noch bis 1.10.2023 in der Albertina bei der Ausstellung Wally Export Retrospektive die Möglichkeit, dieses Fansein noch weiter zu vertiefen. Genau. Und wir können das eigentlich nur empfehlen. Wie gesagt, es wird das ganze Oeuvre von Wally Export dort aufgespannt. Es geht um, fängt an bei diesen frühen revolutionären Arbeiten wie diesem Expanded Cinema, vielen Aktionen, Performances, Konzeptfotografien, sehr viele Spracharbeiten. Da gibt es auch eine relativ neue zeitgenössische Arbeit.
Also neues relativ, aber aus 2008, das ist in dem Fall neu, gibt es das Video, wo sie den Vorgang beim Sprechen quasi zeigt durch eine Aufnahme der Stimmritze. Das lässt sich sogar an sich selbst vornehmen.
Also die Stimmritze ist sozusagen die Öffnung zum Kehlkopf. Da, ich weiß nicht, ob ich das anatomisch jetzt richtig erklärt habe, ja. Aber man sieht da so, wo die Stimme herkommt.
Genau, und da ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt, wenn man so einen medizinischen Eingriff vornimmt, und sie hat in dem Akt sogar einen Text über die Bedeutung und Funktion der Stimme vorgelesen. Also
dargestellt auf ganz vielen Bildschirmen, also sehr eindrucksvoll.
Wieder mal der Körper als Medium in dem Fall, der Körper als Kunstwerk, und natürlich auch anstrengend, das so vorzulesen, und es steht ein bisschen für die Problematik von Frauen, sich in einer Gesellschaft Gehör zu verschaffen, die sehr stark männlich geprägt ist.
Oder überhaupt von Menschen, die unterprivilegiert sind. Ja. Ist jetzt meine Interpretation.
Hast du recht.
Da können wir aber jetzt noch weitersprechen.
Man kann das auch intersektional betrachten, das stimmt.
Eben. Wir freuen uns auf alle Fälle, dass ihr bis zum Ende dabei wart.
Wenn ihr noch da seid.
Wenn ihr noch da seid. Und alle, die jetzt noch hier sind, die würden wir ganz herzlich bitten, uns zum Beispiel bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten oder eben auch bei Apple Podcasts oder wo ihr auch immer zuhört. Also es müssen auch nicht 5 Sterne sein, wenn ihr uns nicht gut findet, dann bitte auch mit weniger Sternen. Und es
bist
gibt,
du verrückt?
Okay, ich höre jetzt auf. Vielleicht noch ganz zum Abschluss. Wir freuen uns auch immer über Feedback, und wir haben dafür eine Instagram Seite eingerichtet.
Ja, die nennt sich Kunst in Wien _Podcast.
Und hier könnt ihr uns auch ein wenig mitverfolgen. Wir posten hin und wieder Fotos von den Recherchen und freuen uns über Feedback und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis, was wir besser machen können.
Ihr könnt euch gerne unsere alten Folgen anhören. Wir haben ja schließlich schon 6 andere Folgen gemacht. Und wie gesagt, man kann sie auch hören, wenn man nicht die Ausstellung besucht, weil es da auch sehr stark um die KünstlerInnen an sich geht.
Richtig. Mir ist aufgefallen, dass du, Julia, jetzt das Binnen-I verwendest. Ist
das
neu,
ist
oder?
Das ist dir jetzt aufgefallen?
Nein, ich verwende ja das Binnen-I nie in der gesprochenen Sprache.
Das ist eigentlich
Sprache.
Gar nicht das Binnen-I, das weißt du aber eh, oder?
Okay, vielleicht machen wir einen Podcast zum Thema geschlechterspezifischer Sprache und Kunst, ich weiß nicht. Auf alle Fälle hat es uns gefreut, dass ihr bis zum Ende dabei wart, oder?
Ja.